Zamperl Amore, der Hunde-Podcast aus München.
Hallo, ich bin Denise und in der neuen Folge von Zamperl Amore geht's um Sprache. Mit der Kommunikation ist das ja immer so eine Sache. Von Vorteil ist schon mal, wenn man dieselbe Sprache spricht. Zwischen Hund und Mensch, da gibt es ja leider ziemlich viele Missverständnisse, weil der Mensch nicht checkt, was sein Hund will und umgekehrt. Wer Hunde verstehen will, der sollte unbedingt Stefanie Lang von Langen zuhören oder auch lesen. Sie ist Tierpsychologin und Verhaltenstrainerin und mit ihr habe ich mich getroffen. Da räumt Stefanie mit vielen Mythen auf und gibt zahlreiche wertvolle Tipps. Geratscht haben wir übrigens in einer der bisher wohl coolsten Locations für mich, in einem umgebauten und urgemütlichen Zirkuswagen, der auf Stefanies Grundstück steht. Dort finden auch immer die Gespräche mit den Kunden statt. Ihr aktuelles Buch heißt Entspannt mit Hund. Da geht es auch um die Dog-Life-Balance. Da wollte ich gleich mal wissen, was man sich eigentlich darunter vorstellen kann.
Ja, jeder spricht über die Work-Life-Balance und soll alles ausgewogen sein zwischen Leben und Arbeiten. Und deswegen habe ich das so gewählt. Das ist so ein bisschen provokativ, weil Dog-Life-Balance bedeutet eigentlich zweierlei. Einmal, wo ist mein Leben mit Hund und wo ist mein Leben auch ohne Hund, weil auch das gibt es. Und auf der anderen Seite auf den Hund bezogen, wie viel Hund darf der Hund sein und wie viel lebt er mit uns oder in enger Verbindung mit uns und wie wir uns gegenseitig beeinflussen.
Sie schreiben ja auch ausführlich von den 5 Grundbedürfnissen eines Hundes. Welche sind das denn?
Also die 5 Grundbedürfnisse eines Hundes sind einmal Ruhe und Schlaf, Bewegung, Beschäftigung, Spiel und das 5. ist Beziehung und Bindung. Und ich habe das gewählt, weil ich einfach in meiner Arbeit festgestellt habe, dass das die wichtigsten Punkte sind für den Hund. Und wenn diese 5 Grundbedürfnisse in Unordnung geraten, dann haben wir meistens ein Problem.
Da möchte ich gleich mit dem ersten Grundbedürfnis beginnen, mit dem Schlaf und dem Ruhebedürfnis. Dora schläft immer gerne und viel. Und ich muss gestehen, am Anfang dachte ich, um Gottes Willen, warum schläft die denn so viel? Aber ich bin jetzt schlauer geworden, dank Ihnen auch. Wie viel sollte denn ein Hund eigentlich schlafen?
Also ein Hund sollte am Tag so zwischen 6 und 8 Stunden schlafen. Und da geht das Missverständnis schon los, weil dann jeder sagt, ja, macht er ja nachts. Aber ich meine wirklich tagsüber, weil der Hund hat einen anderen Rhythmus als wir. Der braucht tagsüber so viel Schlaf.
Ich kann mir vorstellen, dass viele das nicht wissen oder versuchen, den Hund auch zu wecken, weil sie denken, der soll nicht so viel schlafen. Da kann dann wahrscheinlich einiges in Ungleichgewicht geraten, wenn er zu wenig schläft.
Wenig Schlaf ist wie bei uns. Schlafmangel führt zu Stress. Also jeder, der mal eine Phase gehabt hat, wo er einfach schlecht und wenig geschlafen hat, weiß, wie sich das anfühlt, wenn man unter Schlafmangel leidet. Und so ist es beim Hund auch.
Wie merke ich denn, dass ein Hund gestresst ist?
Also Hunde, ganz abgesehen von den üblichen Symptomen, also dass der Hund sehr viel hechelt, unruhig hin und her läuft, vielleicht sogar zittert, das ist auch manchmal zu sehen. Aber was oft missverstanden wird, ist, dass der Hund sehr aktiv scheint und wir dann vielleicht denken, oh, der schläft zu viel oder ich muss mehr mit ihm machen. Der ist sehr unruhig und diese Unruhe ist auch ein Zeichen von Stress, die man beim Hund sehen kann. Und natürlich dann später im Verhalten, wenn er nicht mehr adäquat auf bestimmte Lebenssituationen reagieren kann, also völlig überzogen, viel bellt, Dinge, die ganz normal im Alltag jeden Tag passieren, nicht mehr einordnen kann, Angst kriegt. Also das sind dann die weiterführenden Symptome von Stress.
Was raten Sie denn Hundehaltern, die jetzt, ich sag mal, sehr aktive Rassen haben, wie Border Collie und so weiter, wo es ja auch gerne mal heißt, die müssten die ganze Zeit powern und sind unglaublich schnell auf 180. Auch die müssen wahrscheinlich ja 6 bis 8 Stunden tagsüber schlafen.
Ja, gerade die Arbeitshunde, die wirklich so aktiv sind und auch von der Zucht her so gewollt sind, dass sie sehr schnell, sehr hoch fahren. Diese Hunde brauchen besonders viel Ruhe, weil wenn man fälschlicherweise dann eben auch, ich meine, man hat das dann immer im Kopf, der Züchter sagt schon, oh, der braucht Bewegung aus Züchtersicht verständlich. Der will natürlich, dass seine Hunde gut ausgelastet sind und dann geht aber der Teufelskreis los. Die Hunde werden überlastet, werden zu viel bewegt, werden ausgelastet. ausgepowert über Bewegung. Das sieht man ja auch in mancher Literatur immer noch. Also das heißt, dass man den Hund auspowert durch Bewegung und dann hat man auch viele Verhaltensprobleme gelöst. Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ein Hund, der gut oder auch im Turniersport arbeiten soll, braucht viel Ruhe und dann eben gezielte Kopfarbeit. Bewegen tun sich die Hunde von ganz allein.
Ich möchte nochmal auch vorspringen zu dem Punkt Bindung und Beziehung. Das finde ich nämlich sehr interessant, weil das ist ja nicht dasselbe. Was ist denn der Unterschied zwischen einer guten Bindung und einer guten Beziehung?
Also eine Bindung entwickelt sich so oder so. Da hat man holt den Hund zu sich, egal ob als Welpe oder Second-Hand-Hund, der schon älter ist. Es entsteht eine Bindung. Und eine Bindung entsteht dadurch, dass man gemeinsam lebt, dass man gemeinsam Dinge erlebt und eben auch erarbeitet. Und eine Beziehung ist in dem Fall, und auf die gehe ich besonders ein, das ist nämlich der ganz wichtige Punkt. Ich kann eine Bindung haben, aber eine schlechte Beziehung.
Okay.
Also das bedeutet, was ist wichtig in der Beziehung? In der Vergangenheit wurde ja immer ganz viel geredet über Alpha und du musst der Rudelchef sein und jetzt greif mal durch und der Hund ist dominant und also all diese Themen. Und damit will ich also grundsätzlich aufräumen, weil wir haben mit unserem Hund eine Beziehung. Eine Bindung haben wir eh, aber wir haben eine Beziehung und diese Beziehung, möchte ich jetzt mal ganz provokativ sagen, soll auch auf Augenhöhe stattfinden. Das heißt, was brauche ich denn für eine gute Beziehung? Ich muss mich auf den anderen verlassen können. Er muss für mich berechenbar und planbar sein. Und in Beziehung muss ich investieren. Also das heißt, gute Dinge erleben, gemeinsam unterwegs sein. Und natürlich gehört zur Beziehung und guten Beziehung auch Grenzen setzen. Und da sind wir einfach bei dem Punkt, okay, wie viel Grenzen braucht der Hund, dass er mit mir in meinem Alltag und seinem Alltag gut über die Runden kommt. Und dieses ganze Rudelchef-Alpha-Gedöns kann man echt gerne mal über Bord werfen.
Da gibt es ja echt die Klassiker, der Hund darf nicht zuerst durch die Tür, der Hund darf nicht aufs Sofa, weil er dann erhöht ist und so weiter. Also es gibt ja immer noch auch viele verschiedene Ansichten und man liest es echt auch immer noch aktuell. Also da kann man vor allem als Ersthundebesitzer oder Neuling, da kann man ganz schön in die Kacke treten.
Ja, das ist ein Urwald und ich meine, das, was ich auch schreibe oder auch lehre, ist ja auch bei meinen Trainerausbildungen nicht das, dass ich sage, ich habe jetzt hier was ganz Neues erfunden, sondern ich bewege mich halt nah an der Wissenschaft und man weiß und es ist auch ein gutes Stück Bauchgefühl dabei. Aber man weiß heute das, was man früher dachte. Und es ist ja auch gut, dass sich die Sachen entwickeln. Also zum Beispiel, ich muss zuerst essen oder ich muss das Spiel immer gewinnen. Also Spiel ist rangunabhängig, wenn man da anfängt, irgendwie immer zu gewinnen oder nur derjenige zu sein, der auffordert. Ja, dann ist das Macht, aber er hat nichts mit Beziehung und Spiel zu tun. Oder erst durch die Tür zu gehen, wenn man heute mal wildlebende Hunde beobachtet, da bleibt der Chef ganz gerne mal hinten und sagt, geh du mal vor und schau, was da los ist. Ich habe gar keinen Bock auf Ärger jetzt, ja. Also das sind lauter so Sachen und dass ein Hund gerne auf dem Sofa liegt, gerade wenn er wenig Fell hat und es gerne kuschelig hat, ja mein Gott, dann liegt er halt auf dem Sofa, solange er mich da nicht runterknurrt.
Sie erkennen bestimmt sofort, wenn ein Team aus Mensch und Hund keine gute Beziehung hat. Würden Sie das demjenigen auch direkt sagen?
Ja, ich sage das denen schon, weil es ist ja auch immer die Frage, wie man sagt und wer da ist. Weil die Menschen, die zu mir kommen und vielleicht schon eine Odyssee an Hundetrainern hinter sich haben oder auch versuchen, selber durch Lektüre oder Videos sich zu helfen, da kriegt die Beziehung ganz schön Knacks weg, ja, weil keiner kann sich mehr auf den anderen verlassen. Das heißt, sie haben immer noch eine Bindung und wahrscheinlich auch eine gute. Aber man merkt einfach, der Hund ist mit seinem Halter überfordert und kann irgendwie draußen geht es nicht und andersrum genauso. Und deswegen kann man schon sagen, dass sie in einer Beziehungskrise stecken.
Und zwischen Hund und Mensch kann man auch Beziehungskrisen wieder meistern.
Ja, das kann man sehr gut. Und der Hund ist ja wirklich, ich meine, er lebt schon so viele Jahrtausende mit den Menschen zusammen. Und es ist erstaunlich, wie viel ein Hund, wie lange uns der Hund eigentlich die Treue hält, obwohl wir uns vielleicht manchmal wirklich total daneben benehmen und der Hund ist immer wieder bereit, offen, die Karten, wenn die sich neu mischen, das anzunehmen. Und Das ist was, was ich ja in der Arbeit ganz oft sehe, dass oft Hunde-Mensch-Teams hierher kommen und der eine geht links rum, der andere rechts rum. Man scheint, die haben nichts miteinander zu tun. Und am Ende kommen sie zusammen und freuen sich so. Man sieht die Freude nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Hunden, dass sie wieder quasi zueinander gefunden haben.
Was wäre denn jetzt für ein Laien ein Zeichen selbst, dass die Beziehung zum eigenen Tier irgendwie ein bisschen schief geraten ist?
Also man kann es eigentlich ganz einfach sagen. In dem Moment, wo ich merke, dass in meinem Alltag die Situation mit meinem Hund von Stress geprägt sind oder von Unmut oder von Ärger und wenn die überhand nehmen, dann muss ich sagen, muss man was tun. Und das ist auch leider das, warum viele den Weg dann nicht zum Trainer finden, weil sie dann oft denken, der Hund ist von sich heraus so. Also sein Charakter ist halt so oder der ist halt grantig oder der ist halt eher aggressiv oder eher der hibbelige Typ. Aber das stimmt nicht, sondern natürlich beeinflussen wir den Hund. Und wenn ich spüre, wird eine Belastung, also mehr Belastung als Freude, mit dem Hund unterwegs zu sein, dann sollte ich wirklich hingehen und sagen, okay, da stimmt jetzt was in unserer Beziehung nicht.
Was sind denn so die klassischen Problemfälle, die zu Ihnen kommen, wenn es das überhaupt gibt?
Also es gibt natürlich ganz viele, weil jede Mensch-Hund-Beziehung ist so ganz individuell. Und die Sache, die aber immer wiederkehrend, also man kann schon von so ein paar...
So, jetzt hört man, dass der Hund zum ersten Mal beim Interview dabei ist, weil genau deswegen ist er nämlich nicht dabei, weil die sonst ein kleiner Unruhestifter ist.
Soll ich die an die Leine nehmen?
Ja, das wäre vielleicht, das machen wir mal.
Da kann ich den einfach nur halten und dann...
So.
Was sind wir denn?
Schlappöhrchen ist im Weg, Dora. So. Und jetzt machen wir mal Sitz. Sitz. Ja, klappt ja super. Dora?
Muss gehen. Die sagt sich, ich rede jetzt nicht mehr mit dir, ich rede jetzt nur noch mit der Tierpsychologin.
Vielleicht die richtige Variante.
Ich bin hier wegen meiner Psychologin. Ich habe da irgendwas gehört.
Beziehungskrise?
Ich hab gleich eine, wenn ich nicht die Kekse da drin kriege.
Genau, die klassischen Problemfälle.
Also es gibt natürlich Problemfälle, die immer wiederkehren. Ganz häufig habe ich das Thema, dass die Hunde hypernervös und ängstlich sind. Hat meistens mit Stress zu tun. Gibt aber auch eben viele Tierschutzhunde, die einfach was mitbringen. Da geht es eben zu klären, was ist eigentlich, was hat den Stress ausgelöst oder sind sie vielleicht krank, haben sie einen schlechten Start gehabt. Ganz häufig habe ich das Thema, dass Hunde an der Leine pöbeln, dass die Leute wirklich schon Angst haben, ihre Hunde dann eben nicht mehr loslassen. Das ist auch so ein blöder Teufelskreis, der dann einfach losgeht. Der Hund pöbelt an der Leine, dann traut man sich nicht mehr, ihn loszulassen. Und dann bleibt er immer an der Leine, wird dann noch saurer an der Leine, ja, pöbelt noch mehr. Also das ist ein ganz häufiger Punkt. Und ich habe auch einige Resozialisierungsfälle, aber das ist eher wenig. Also dass man wirklich sagt, die Hunde haben gebissen und sind also komplett aus dem Ruder gelaufen. Also ehrlich gesagt freue ich mich immer sehr, wenn die Besitzer dann sich nochmal aufmachen, weil ich weiß, dass es echt ein schwerer Weg ist und herkommen und dann sagen, okay, wir wollen was ändern. Und das ist natürlich ein langjähriger Prozess, aber auch das findet hier ganz viel statt. Ja, und dann die klassischen Dinge wie Hund hört nicht, wenn ich was von ihm will. Aber vermehrt haben wir hier wirklich ängstliche Hunde, nervöse Hunde, hyperaktive Hunde und dann eben alles, was irgendwie in irgendeiner Form pöbelt von bis. Also das sind eigentlich die Fälle, die ich hier viel in der Praxis habe.
Ich würde mich da jetzt nicht von ausnehmen. Als Hundehalter denkt man ja immer so, man hat die Weisheit in Löffeln gefressen. Ist es so, dass Sie oft erstmal Aufklärungsarbeit leisten müssen und sozusagen dem Halter seinen Hund erklären müssen?
Es ist so, dass natürlich der Halter mit seinem Hund, je nachdem, wie lange er schon zusammenlebt, sind die schon ein ganz gut eingespieltes Team und kennen sich sehr gut. Aber nichtsdestotrotz ist es oft so, dass ich das Verhalten vom Hund schon nochmal erkläre und zwar ganz dringend erkläre, bis hin zu, was sind hormonelle Abläufe im Körper, was passiert denn überhaupt im Gehirn vom Hund, wenn er das oder jenes macht. Das ist für mich total wichtig, weil nur dann, wenn der Hundehalter wirklich versteht, was mit dem Hund abläuft in so einer Situation, dann ist er auch bereit, die Maßnahmen, die ich im Training vorschlage, dann auch umzusetzen. Weil wenn der Mensch nicht weiß, warum er was macht, macht das nicht. Und das kann ich total verstehen und nachvollziehen. Und deswegen gibt es bei mir schon ausführliche Basics, aber über den eigenen Hund ganz individuell.
Wie ist es denn, so gern gesagte Sätze, die ich zum Glück selber noch nicht gesagt habe, aber schon unglaublich oft gehört habe? Na, der will nur spielen. Das hat er jetzt noch nie gemacht. Und so weiter und so fort. Begegnet Ihnen das auch? Und wenn ja, was halten Sie davon? Also generell so von Pauschalisierungen auch.
Also bei dem Satz, das hat der noch nie gemacht, habe ich mich auch schon selber mal ertappt dabei. Also passiert den Besten. Aber nein, grundsätzlich ist es so, dass mir immer wieder klar wird, dass viele Menschen zwar ihren eigenen Hund gut kennen, aber ganz oft nicht so richtig einschätzen können, die Hundesprache. Ja, was passiert da eigentlich? Weil wenn ich vielleicht einen Hund habe, der ganz unproblematisch ist und ich sage, nee, das passt schon, der macht nichts, rufe ich nach vorne. Mein Gegenüber ist aber schon völlig in Panik, weil er weiß, seiner macht was. Also auch wenn der andere nichts macht. Und man kann eben ganz viel lesen und an der Körpersprache des Hundes. Es gehen ja immer so, das hat der jetzt ganz plötzlich gemacht, ohne Vorwarnung. Also da muss man wirklich aufpassen. Manchmal bei manchen Hunden ist die Lunte sehr kurz. Und ohne Vorwarnung gibt's nie. Die ist halt nur so schnell, dass man sie halt nicht wahrnehmen konnte. Und deswegen ist es wichtig für Hundehalter, auch Körpersprache Hund zu lernen. Also wirklich wie eine Sprache, wirklich zu üben, seinen Blick zu schulen. Und dann kann man eigentlich ganz viel erkennen von dem, der will nur spielen oder nicht. Oder der hat es noch nie gemacht oder der hat es ganz plötzlich gemacht. Gefährlich ist auch, ich sag jetzt mal, der Gedanke, naja, die Hunde klären das unter sich am besten. Und das ist etwas, das höre ich leider immer wieder, das sollen die unter sich ausmachen. Und hier nochmal ganz klar, nein. Das müssen die und sollen die nicht unter sich ausmachen. Es gibt Hunde, die können das nicht. So wie Menschen auch, wie es Menschen gibt, die keinen Konflikt können, ja, und da nicht gut aufgestellt sind. Und deswegen muss man eben schauen, okay, was begegnet mir und wie ist mein Hund drauf?
Bleiben wir mal beim Der-will-nur-spielen-Satz. Nicht jeder Hund will ja spielen oder will jeder Hund spielen. Also mir ist es heute wieder passiert, ich war mit Dora mit der Schleppleine an der Isar. Da sind ja immer gerne viele Hunde und Hundehalter unterwegs. Ein anderer Hund wollte nicht spielen, Dora eigentlich auch nicht, aber der andere Hundehalter wollte, dass beide spielen und hat alle dann dazu animiert und ich wollte mal weitergehen und ich war einfach nicht konsequent genug, ich hätte weitergehen sollen. Aber das habe ich auch gemerkt, dieser Trugschluss, dass Hundehalter gerne denken, Hunde müssen immer spielen wollen.
Ja, das ist, ich weiß nicht, das setzt sich total fest und kommt wahrscheinlich daher, weil wenn die Hunde jung sind, wollen die mit jedem spielen. Also wirklich mit jedem, ob er es will oder nicht. Es geht ganz viel über Spiel. Ist ja auch in der Phase richtig. Ich habe als Kind auch gedacht, ich werde nie aufhören, Lego zu spielen. Erwachsene sind so langweilig. Ich bin erwachsen jetzt, ich spiele kein Lego mehr. Und so ist es bei Hunden auch. Erstens mal werden die Erwachsener, haben dann gar nicht mehr so viel Lust zu spielen. Das ist dann nicht mehr das Thema. Dann ist es ganz stark eine Typsache. Und auch Frage von Hormonen, ganz klar. Zum Beispiel kurz vor der Läufigkeit stehende Hunde, die spielen miteinander, um den Sozialpartner auszupicken, der in Frage käme. Also es gibt ganz viele Gründe fürs Spielen. Aber grundsätzlich kann man sagen, das Spielen nimmt ab. Und gespielt wird dann nur noch ganz mit bestimmten Spielkumpels oder mit seinem Menschen. Aber da stehen zu bleiben und die Hunde zu animieren, jetzt spiel doch mal und jetzt lauf doch mal, weil der Mensch immer den Gedanken hat, wenn ich jetzt heimgehe und der Hund hat gescheit gespielt, dann kann ich in Ruhe ins Büro und brauche kein schlechtes Gewissen. Also da muss man sich leider davon verabschieden, das funktioniert so nicht. Hundebegegnungen, die Begrüßung und abzuchecken, wer ist denn da, dauert zwischen 10 und 30 Sekunden. Und dann ist das Thema erledigt, der andere ist einsortiert und man kann weitergehen.
Bleiben wir beim Thema Spielen. Ich bin ja auf Ihre Arbeit aufmerksam geworden, dank eines Vortrags, Kommunikation zwischen Hunden und auch zwischen Hunden und Menschen. Und ich hatte mehrere Aha-Effekte, obwohl ich auch dachte, ich wäre ein Schlaubi-Schlumpf. Zum Beispiel bei der Spielaufforderung habe ich wirklich, da habe ich ich will vorweggreifen, Dora, glaube ich, am Anfang in ein paar Situationen geschickt, wo ich mir jetzt denke, um Gottes Willen, gibt ihr diese Spielaufforderung, diese Vorderkörperstellung und das Lauern. Das vielleicht möchten Sie kurz erklären, was ist eigentlich dieses Lauern?
Ja, also das machen ganz viele Hunde, vor allem unsichere Hunde, die das kennen viele. Das heißt, der Hund sieht einen anderen Hund am Horizont, fängt dann an, so den Kopf tief zu nehmen und legt sich hin oder schleicht nach vorne. Und dann denken viele, ui toll, der will spielen. Weil wenn er dann nämlich noch am Ende hinrennt, denkt der Mensch immer noch, ui, der will spielen. Ja, duckt sich erst und rennt dann hin. Das ist aber was ganz anderes. Das ist ein Auflauern, Anschleichen und Aufscheuchen. Und das ist ziemlich bedrohlich für den, der da entgegenkommt. Also man müsste sich das so vorstellen, man ist in einer dunklen Sackgasse und dann kommen so vier Typen im Dunkeln so schleichend auf einen zu. Da geht einem ganz schön die Düse. Man kriegt extrem Stress und so geht's den Hunden auch, weil das ist kein normales Begrüßen. Und es wird entwickelt von Hunden, die eher unsicher sind im Kontakt und in der Begegnung mit anderen Hunden, weil es doch viel besser, den anderen erstmal einzuschüchtern. Dann kann ich mich besser fühlen und, ne, und der andere kann mich nicht angreifen oder geht erst auch mal auf Rückzug. Also insofern, und wenn die Hunde dann noch Erfolg haben damit und andere aufscheuchen können und hinterher rennen können, das ist sehr gefährlich. Also das ist leider was, wird oft missverstanden. Deswegen filme ich viel und zeige dann diese Filme auf meinen Vorträgen.
Ihre Vorträge kann ich wirklich nur empfehlen, weil ich bin sehr eher fröhlich herausgegangen. Ich hatte da einen sehr, sehr langen, anstrengenden Tag und dann ist ja eigentlich so, wenn man am Abend dann noch auf einem Vortrag ist, könnte man meinen, puh, ist jetzt aber anstrengend, und es war ganz im Gegenteil. Ich war wirklich total animiert, habe auch gleich alles ausprobiert. Ich sehe die Welt jetzt mit anderen Augen, möchte ich fast sagen.
Ja, schön, das freut mich natürlich persönlich total. Und ich muss auch sagen, ich werde es nicht müde, diese Videos zu zeigen, diese Vorträge zu halten, weil also das sind kleine Filmausschnitte, Filmchen, die ich also selber aufnehme im Training oder im Kontakt mit Hunden, weil man einfach so viel sehen kann. Man kann langsam vorwärts, rückwärts spulen, Zeitlupe, und ich habe da auch richtig Spaß. Und auch mir geht es so nach einem langen Arbeitstag, wenn ich diese Vorträge abends noch habe, dass ich hochgradig motiviert bin, weil ich will, dass alle rausgehen und sagen, boah, ich will jetzt auf die Hundewiese, ich will jetzt gucken und ich verstehe jetzt was. Und das, also kann ich wirklich, bin ich auch für jeden einzelnen Gast dankbar, der da kommt, weil auch es multipliziert sich, weil man dann auch sagt, Mensch, zum Nachbarn oder zum Gassi-Freund, du, ich glaube, das ist gar kein Spiel, was die da machen, oder du, ich glaube, der hat da Stress. Also einfach, dass man die Kommunikation der Hunde besser lesen kann und natürlich dann auch die mit dem Hund besser einschätzen kann.
Sie halten ja nicht nur Vorträge und schreiben Bücher und trainieren Menschen und Hunde. Sie bilden ja auch aus, nicht nur zum Hundetrainer, sondern es gibt ja auch das Wunjo-Projekt. Vielleicht erstmal kurz den Namen erklären.
Ja, also Wunjo ist mein Hund. Der ist jetzt stolze 13 Jahre alt und topfit. Ich hoffe, es bleibt noch lange so. Und Wunjo habe ich bekommen, auch von einer Tierschutzorganisation. Der ist aus Ungarn. Und wurde da eben auf einer Müllkippe mit noch anderen Welpen gefunden in einem Kübel. Und das durch Zufall bin ich dann eben diese Zufälle, die es nie gibt, an diesen Hund gekommen. Und dieser Hund hieß ursprünglich Felix. Und Felix war der Hamster meiner Cousine. Ich hatte da irgendwie eine komische Assoziation. Also das ging irgendwie nicht. Und dann habe ich einen Namen gesucht, der eben sich nicht jeder gleich merken kann. Und Wunjo ist eine keltische Rune und heißt das Licht, die Wonne, Freude. Und ich glaube, der Hund kam auch zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo genau das das Wichtige für mich war. Und ich habe dann, der Wunjo hat mit mir zusammen eine Rettungshundeausbildung gemacht und wir waren eben in vielen Einsätzen. Und irgendwann kam eine Kundin zu mir, die im Seniorenheim arbeitet, und hat gefragt, ob ich nicht mit meinem Hund, der Rettungshund ist und deswegen quasi auch sicher menschenfreundlich, ob ich nicht ins Altersheim komme zum Besuche machen. Das habe ich gemacht und es hat mich so überwältigt, dass ich gedacht habe, nee, das müssen noch viel mehr Menschen machen, und ich kenne so viele, die so geeignet werden, und auch deren Hunde. Und dann habe ich eben das Wunjo-Projekt gegründet, und das ist ein Ausbildungszentrum für Therapiebegleithunde geworden, und das gibt es jetzt schon seit 2009 Und ich bin sehr stolz, dass jedes Jahr 20 Teams ausgebildet werden und dann in soziale Projekte eingebunden sind. Also in Kinderheimen, in Psychiatrien, in Praxiseinsätze, in sämtlichen Praxen und eben auch in Seniorenheimen.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Also in einem Seniorenheim, was leisten die Hunde da?
Also die Hunde gehen immer mit ihren Menschen natürlich als Team und je nachdem, welche Einsatzgebiete sie haben. Und es gibt manche Einsatzgebiete, da hat man ein klares Ziel. Also das heißt, man möchte Genesungsprozesse beschleunigen. Sei es drum, dass es um Mobilisierung geht von Menschen. Also zum Beispiel haben wir hier ein Praxiseinsatzgebiet, das sind Schädel-Hirn-Trauma-Patienten. Die tun sich sehr, sehr schwer mit der Motivation. Also das heißt, die sollen, müssen laufen lernen, müssen sich bewegen und das geht mit dem Hund viel, viel besser, weil der Hund, der fordert nicht so, der ist einfach nur da. Und wir haben es nicht selten erlebt, dass einer einfach seinen Rollator hat stehen lassen und dann mit dem Hund loszog und die Therapeuten irgendwie zwar sehr, sehr beeindruckt, aber auch mit einem gewissen Neid in der Stimme gesagt haben, ah, das versuche ich jetzt schon seit 3 Wochen, dass der seinen Rollator stehen lässt und jetzt kommt der Hund und der tigert da los. Also da ist einfach unheimlich viel Motivation, die wir gar nicht als Menschen erzeugen können. Und natürlich werden die Hunde auch so eingesetzt nach ihren, ich sag jetzt mal, Talenten. In der Ausbildung ist es so, wir machen keine Streichelschablonen, sondern die finden während der Ausbildung heraus, was ihnen liegt und wir wollen die Hunde ihrer Persönlichkeit entsprechend fördern.
Dürfte sich da jeder anmelden für so eine Ausbildung, der da Lust dazu hat oder gibt es schon Kriterien?
Also es werden Voraussetzungen verlangt. Das eine ist vom Hund her, dass er frei von Schmerzen und für die Menschen ansteckenden Krankheiten ist. Versteht sich, glaube ich, von selber. Was aber nicht wichtig ist, ist, ob der Hund zurückhaltend ist oder sehr distanzlos ist. Weil oft kriege ich eine Anfrage und dann sagt jemand, ja, ich glaube, das, ich würde es schon gern machen, aber mein Hund ist so zurückhaltend. Ich glaube, das macht die nicht. Und das ist aber falsch gedacht, weil wir brauchen auch ganz dringend die zurückhaltenden Hunde, weil wenn man sich dran mal überlegt, ein Kind beispielsweise hat Hundeangst und dann komme ich mit dem 30-Kilo-Labbi, der mir sofort auf den Schoß springt und sagt, hier bin ich, hab mich lieb. Das ist natürlich genau das Falsche dann in dem Moment. Dann brauche ich einen Hund, der eher zurückhaltend ist und auf Distanz bleibt erstmal. Mir ist es nur wichtig, dass die Hunde keinen Stress haben mit fremden Personen. Das ist eigentlich das Ausschlusskriterium. Nicht wie temperamentvoll geht er auf andere zu, sondern hat der Hund wirklich Stress, wenn Fremde da sind oder ist er einfach nur zurückhaltend?
Wenn sich jetzt jemand denkt, Mensch, meine Oma ist im Seniorenheim, ich habe ja auch einen Hund, ich gehe ja sowieso immer gerne hin, nehme ich mal mit. Ich schätze mal, Sie würden davon abraten.
Ja, ich rate davon ab. Ich habe das damals auch so gemacht. Ich bin da einfach hingegangen, ich wurde gefragt. Ich hatte den Eindruck, ja klar, kann ich machen, Hund ist ja brav und so. Ich muss aber gestehen, ich habe mich dann selber fortgebildet, weil es ist wirklich so, im Seniorenheim hat man ganz viel zu tun mit Alzheimer-Demenz, hat man mit Depressionen zu tun. Ja, also das ist nicht immer schön. Und es ist eben ganz wichtig zu lernen, wie kommuniziere ich mit diesen Menschen? Ja, was ist wichtig? Worauf muss ich achten, dass ich die nicht zurücklasse, vielleicht in einem totalen Loch, weil ich sie nach dem Ehemann gefragt habe und der Frau fällt plötzlich auf, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ja, und das kann halt wirklich sein, dass man da jemanden auch in so eine Trauer schickt. Oder man geht da raus und fühlt sich ganz schlecht und weiß gar nicht, warum. Ja, also das sind so Sachen, davon rate ich dringend ab. Wenn man die eigene Oma besucht, die kennt man, das ist überhaupt gar kein Thema. Und wenn da mal eine auf dem Flur sagt, oh, ist der Hund süß, aber wirklich in Einsätze gehen, das ist total wichtig für einen selber und auch für den Hund, dass man weiß, mit was werde ich denn konfrontiert, wenn ich da hingehe.
Sie bieten ja einzeln Hundetraining an, Sie haben aber auch so Intensivwochen, habe ich auf Ihrer Homepage gesehen. Was kann man sich denn da drunter vorstellen?
Ja, oft ist es so, ich bekomme Anfragen von Menschen, die vielleicht gar nicht so hier in der Nähe wohnen, aber nicht nur. Aber das ist eben auch der Punkt, die sagen, ich würde gern mit meinem Hund kommen, aber ich weiß nicht, na, ist so weit weg und so weiter. Und dann gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass man hier eine Woche verbringt. Das heißt, hier das schöne Oberland nutzt für Urlaub, / Hundetraining. Und in diesem Intensivwoche ist es so, dass wir 2 Einheiten am Tag mit dem Hund arbeiten, mit einer Anamnese und einem Abschlussgespräch. Und das ist deswegen so toll, weil man wirklich sieht, dass ich in der Woche ganz viel bewegen kann. Man ist, wenn man wirklich auch ein Problem hat mit dem Hund oder nicht nur, aber man möchte vorankommen, dann ist dieses Wöchentliche, dann ist wieder der Alltag und dann schleift sich so viel ein. Und wenn man eine Woche hier ist, ist man für nichts anderes da und man sieht also ganz schön die Fortschritte, die dann die Teams dann in der Woche machen. Und die meisten kommen wieder, weil sie es halt so genießen und sagen, ja, Mensch, da kann man richtig was schaffen in der Woche.
Bekommen Sie eigentlich Rückmeldungen, wenn Sie Hunde und Menschen, ich sage es immer eine Kombi, weil es ist ja oft auch ein Menschentraining, trainiert haben, ob das jetzt geglückt ist, ob es den Hunden und den Menschen besser geht oder ist quasi mit dem Training ihre Arbeit erledigt?
Also es ist ganz unterschiedlich, kommt immer so ein bisschen auf die Menschen drauf an. Einige halten Kontakt und schreiben immer mal wieder und sagen, es geht uns gut oder ja, manchmal muss man auch mal was nachfragen oder so. Das gibt's schon, da freue ich mich immer. Aber wie wir Menschen so ist, wenn alles gut läuft, dann meldet man sich oft nicht. Also gehe ich davon aus, dass die, die sich nicht melden, es gut läuft. Nein, aber die haben immer die Option, eben sich wieder zu melden und zurückzukommen oder Feedback zu geben, auch wenn vielleicht was nicht so gut läuft, weil man darf nicht vergessen, wenn man zurück in seinen Alltag kommt, ist man auch im alten Trott. Und da kann es halt eben auch sein, dass man mal in alte Muster zurückfällt. Also insofern lassen wir die Leute dann nicht allein.
Mir fällt beim Training auch gerade ein und weil ich es auch in Ihrem Buch gelesen habe, es gibt ja ganz viele Welpenschulen, Welpenstunden, Welpenspielstunden. So wie ich es gelesen habe und verstanden habe, kann man ja ganz schön viel schief machen auch.
Ja, bei Welpengruppen ist es tatsächlich so, da kann ich nur empfehlen, genau mir die Hundeschulen anzuschauen. Also bei Welpengruppen, die nur Spiel anbieten, wo nichts anderes passiert, da rate ich davon ab, weil das ist unheimlicher Stress für die Hunde und das die erste Lebensphase von so einem Hund ist so unglaublich wichtig. Also das heißt, welchen Samen ich da sehe, das habe ich später. Und das trainiere ich auch. Also das heißt, wenn ich, überziehe es jetzt mal, wenn ich den Hund zur Stressnudel trainiere, weil ich halt zu viel mache und weil ich in die Welpenspielgruppe gehe, wo alle nebendran stehen und Kaffee trinken und dann die Welpen dann irgendwie übereinander herfallen, das ist halt ein deutlich schlechter Start. Ich muss mir immer überlegen, was für einen Start gebe ich meinem Hund. Und da ist es gut, sich eine Welpenschule zu suchen, wenn ich in eine Gruppe gehen will, auch um den Hund zu sozialisieren, wo ich sicher sein kann, da werden Übungen zwischendurch gemacht. Da gibt es auch mal eine Theoriestunde. Da gibt es mal Zeit für Fragen, so dass man in der ersten Phase halt gut begleitet ist. Also dieses nur, die Hunde können toben, das ist für uns Menschen immer so befriedigend, aber dem Hund bringt es oft nichts. Oder wenn die Gruppen einfach, dass da schon Halbstarke dabei sind, einfach die, wo der Altersunterschied so ungünstig ist, dass die anderen, die Kleineren, so ein bisschen überrumpeln. Davon rate ich ab.
Wie sich ein Hund entwickelt, hat ja viele Faktoren, unter anderem auch den, wie es der Mutter ging, während sie trächtig war.
Ja, das ist ein vor allem Thema, was Tierschutzhunde betrifft. Also nicht nur, aber vor allem, weil wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwo in Bosnien wird eine Hündin aufgegriffen auf der Straße, entweder hochträchtig oder mit ihren Welpen, die ist wahrscheinlich schon grundsätzlich in einem sehr, sehr hohen Stress da, wo sie ist. Und dieser Stress überträgt sich auf die ungeborenen Welpen, aber auch auf die geborenen Welpen. Und das bedeutet, dass diese Hunde später sehr, sehr viel stressanfälliger sind. Man spricht auch vom Deprivationsschaden. Das heißt, manchmal werden Auslandstierschutzhunde fälschlicherweise als traumatisiert deklariert, weil sie so ängstlich sind. Aber da gibt es nochmal einen ganz großen Unterschied dazu, ob eben die Hündin mangelernährt, zu viel Stress, keinen Rückzug hatte. Und was man heute auch weiß, wenn der Rüde beim Deckakt sehr gestresst war, dann überträgt er das auch aufs ungeborene Leben. Das heißt, es kann passieren, ich habe jetzt hier einen Hund und denke, der ist traumatisiert und hat außerdem ADHS und ist total ängstlich, dass es gar nicht so sehr die Traumatisierung oder das ADHS ist, sondern es kann Deprivationsschaden sein. Und dann muss man natürlich im Training ganz anders vorgehen, als wie wenn man einen Hund hat, der einfach mal unsicher ist und ängstlich ist. Auch schwierig bei den Auslandstierschutzhunden. Da ist es manchmal so, die sind ihr halbes Leben sozusagen in irgendeinem Tierheim oder auf der Straße und werden dann exportiert und kommen dann hier an und werden eigentlich durch die Umsiedelung traumatisiert und nicht, dass die da was Schlechtes erlebt haben. Also das ist auch was, wo man sich mal einen Gedanke dazu machen muss. Wenn ein Hund jetzt 5 Jahre im selben Tierheim saß und nichts anderes kennt, da geboren wurde und jetzt nach Deutschland kommt, das erste Mal Auto fährt, das erste Mal irgendwie überhaupt eine Wohnung betritt, dass der natürlich völlig durchdreht, ist klar. Aber der ist dann nicht schlecht behandelt worden, sondern der ist halt jetzt durch den Umzug in Stress geraten.
Oh je, wir haben ja beide Tierschutzhunde, aber da auch der Tipp, Augen auf beim Tierschutzhund adoptieren.
Ja, es hilft immer, wenn zum Beispiel Hunde schon in der Pflegestelle sind, also Kontakt zum Menschen haben, in Wohnungen sind und so. Und das ist, man kann mit dem Tierschutz, also ich liebe meinen Hund, ich bin so glücklich, dass ich den erwischt habe. Und es gibt so viel ganz großartige Tierschützer, die sich sehr kümmern und das alles super machen. Und manche sind halt einfach auch unbedarft und wollen helfen. Und das verstehe ich auch total, weil es ist ein Elend. Und da muss man einfach gut gucken und aufpassen. Und natürlich auch, selbst wenn man dann so einen Hund da hat, die passenden Besitzer suchen.
Wie kamen Sie eigentlich denn zu Ihrer, es reicht ja nicht nur zu sagen Hundeliebe, weil ich glaube gelesen zu haben, dass Sie auch noch einige andere Tiere haben. Also wie kamen Sie denn zu Ihrem großen Herz für Tiere?
Also ich glaube, das ist einmal familiär bedingt, dass irgendwie bei uns in der ganzen Verwandtschaft gab es immer Hunde. Und dazu kam, ich bin in Afrika aufgewachsen, in Kenia. Und da ist man natürlich von der Tierwelt permanent umgeben, und zwar 24 Stunden, manchmal gewollt und manchmal ungewollt. Und meine Eltern sind, glaube ich, fast wahnsinnig geworden mit mir, weil ich habe so ungefähr alles nach Hause geschleppt, was irgendwie mir so erschien, als bräuchte es Hilfe. Also ob das jetzt Eichhörnchen waren, Affen, Schlangen, Schildkröten, das ganze Programm. Und natürlich hatten wir auch Hunde und das ist eben etwas, was mich total geprägt hat. Und es gab, also meine Eltern mussten also auch permanent mit mir in den Nationalpark fahren. Und ich glaube, das ist einfach eine Prägung, die mich nie wieder losgelassen hat. Und ich habe heute auch, so wie ich lebe, Hühner. Und da einem Grund auch ist der, dass ich als Kind es gewohnt war, dass es Hühner gibt, wo man hinschaut. Also in Afrika laufen die Hühner halt irgendwo rum, überall. Und das war für mich hier sehr befremdlich, dass hier keiner irgendwie Hühner hat. Also inzwischen hat sich's ja geändert ein bisschen. Aber deswegen laufen bei mir Hühner rum, weil das für mich ein Gefühl von Heimat ist.
Aber dann können Ihre Hunde, weil Sie haben ja zwei, haben keinen Jagdtrieb.
Doch, haben Jagdtrieb, so wie alle Hunde. Aber es ist so, dass sie natürlich schon wissen, dass die Tiere, die hier leben, also wir haben außerdem noch 4 Katzen und 2 Enten, dass die Tiere, die hier leben, eben zur Familie gehören. Und deswegen jagen die auch nicht. Und natürlich muss ich trotzdem aufpassen, wenn auf dem Feld draußen eine Katze sitzt, dass ich meine Hunde rechtzeitig zu mir hole, bevor sie das entdecken.
Gibt es denn vielleicht, das letzte Frage, irgendein besonderes Erlebnis, weil das ein ganz toller Resozialisierungsfall war?
Also was mich immer sehr, sehr beeindruckt und mich auch antreibt in meiner Arbeit. Ich habe manchmal wirklich schwere Fälle hier, also wo ich wirklich merke, der Hund hat aufgegeben und der Mensch auch fast. Und irgendwie, sie sind jetzt mein letzter Anlaufpunkt und solche Sätze höre ich dann. Und an den Hunden kann ich sehen, dass die Augen dieser Hunde sowas von nach innen gekehrt sind. Das ist wie wenn sie nicht mehr rausschauen würden aus ihrem Körper. Und das hat oft damit zu tun, dass sie also aus Sicht der Hunde schon mal einiges probiert haben und irgendwie gemerkt haben, da kommt nichts da ist nichts da kommt nichts, da werde ich missverstanden. Und dann im Laufe der Arbeit, wenn man dann sieht, wie die Hunde anfangen, aus ihren Augen raus zu strahlen und merken, da ist einer, da schaut mich einer an und mit dem kann ich auch kommunizieren. Das ist ja das, was abhanden gekommen ist. Ja, weil es gibt dann nur noch Geschrei und Ärger und Frustration. Und wenn die dann anfangen, wenn diese Augen anfangen aufzublühen und die Hunde wieder rausschauen und ihre Menschen anschauen, das bewegt mich immer sehr. Und da schaue ich immer drauf.
Also Kommunikation ist der Schlüssel. Ich sage sehr, sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und ich werde alle Tipps weiter anwenden, die ich von Ihnen höre und lese und überhaupt.
Vielen herzlichen Dank.
Eine von Stefanies Katzen durfte ich übrigens kennenlernen, Balu. Balu ist nach dem Gespräch ganz selbstbewusst durchs offene Fenster in den Zirkuswagen gesprungen und ich sag mal so, gut, dass Dora angeleint war.
Zampal Amore. Das allerletzte.
Lustigerweise ist mir vorhin beim Gassigehen der Satz, die machen das doch unter sich aus, begegnet. Ich weiß ja jetzt, nee, die Hunde machen das halt nicht unter sich aus. Und ich habe auch gesehen, dass Dora ziemlich Angst hat. Sie hatte ihr Schwänzchen ganz krass eingezogen, die Öhrchen waren so nach hinten gelegt und auch ihr Blick war richtig panisch. Und dann habe ich halt gesagt, nee, meine Hündin hat Angst. Dann wurde ich mit sehr großen Augen angeschaut. Und weil die Besitzerin ihren Hund nicht zurückgerufen hat, habe ich ihn halt dann nett von Dora ferngehalten und bin weitergegangen. Mir wurde da noch irgendwas hinterhergeschrien, war mir dann aber auch wurscht. Also ich kann echt nur empfehlen, sich mit der Körpersprache des Hundes auseinanderzusetzen. Ich hatte und habe viele Aha- und Oho-Erlebnisse und ich finde, es macht einfach auch riesen Spaß. Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Zampal Amore. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge zuhört. Bis dann. Tschüss.